Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes an uns und allen, die es heute hören, bitten. Herr, tu meine Lippen auf, deinen Ruhm zu verkünden, und öffne unsere Ohren und Herzen, dein Wort aufzunehmen und deinen Willen zu tun. Amen. Liebe Geschwister, erschrecken Sie nicht, das wird keine politische Predigt, aber ich möchte trotzdem mit einem Beispiel oder zwei, drei Beispielen aus der Politik einsteigen. Es ist nicht ganz ein Dreivierteljahr her, ein paar Tage fehlen noch, da ging nach 18 Jahren die Ära Merkel als Parteivorsitzende der CDU zu Ende. Die Delegierten auf dem Parteitag klatschten der Ex-Vorsitzenden, die ja nicht so ganz freiwillig nicht mehr zur Wahl antrat, 10 Minuten lang Applaus. 10 Minuten Beifall und man wusste, es ist das letzte Mal. Da kann man großzügig sein. Ein ähnliches Szenario, ziemlich genau 4 Wochen später bei Horst Seehofer. Und als vor einigen Wochen im Rededuell der Kandidaten um das Amt des Premierministers von Großbritannien die Spitzenkandidaten am Ende etwas Positives übereinander sagen sollten, da lobten sie einander herzlich mit Eigenschaften, die man sich für einen Regierungschef nun so überhaupt nicht wünscht. So kann ein Lobpreis aussehen in dieser Welt, zum Beispiel auf dem Feld der Politik. Man kann sich nun an politischen Leistungen oder an Fehlern abarbeiten. Je nachdem, wo man selber steht, wird man abwägen und der Applaus wird mehr der Lebensleistung oder dem herbeigesehnten Rücktritt gelten. So ist das mit dem Lobpreis in der Welt. Mal ist er echter, mal zweckmäßiger, mal eben auch vergiftet. Wer kann das sagen? Wenn wir einmal über das Loben als solches nachdenken, dann fällt uns auf, dass wir ja auch im Alltag alles Mögliche loben. Hast du den Film mit XY in der Hauptrolle gesehen? Da musst du unbedingt ins Kino. Hast du schon das neueste Buch von Peter Haneke gelesen? Wahnsinnig gut. Schau mal, dieser wunderbare Sonnenaufgang. Das geht doch ins Herz. Im Alltag lobpreisen wir alles Mögliche, vom guten Essen bis zum schnellen Auto. Und auch die Bibel fordert uns auf zum Lobpreis. Nicht zum Lobpreis natürlich für Parteivorsitzende und auch nicht zum Lobpreis all der Dinge, die wir für gewöhnlich im Alltag loben. Unser Psalm, unser heutiger Predigttext, erinnert uns daran, wem unser Lob zukommt. Erinnert uns daran, demjenigen Lob zu geben, dem wir unser Leben und alles verdanken. Im 103. Psalm heißt es in den ersten beiden Versen: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Zu und aus diesem Text heute Morgen 4 Gedanken, 4 Stichworte. Lobe, Heiligkeit, Gutes und Gedenke. Erstes Stichwort, Lobe. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich gebe ganz offen zu, mir ist es früher immer etwas merkwürdig vorgegangen, wenn ich Verse wie diesen gelesen habe. So eine Aufforderung zum Lob ist schon komisch. Wenn uns jemand auffordert, ihn zu loben, dann wirkt das doch eher peinlich. Auf unsere zwischenmenschliche Ebene trifft das sicher zu. Aber hier geht es um was anderes. Lassen Sie uns mal kurz überlegen, was passiert denn, wenn wir jemanden loben? Ein Beispiel. Wenn ich von meinem Lieblingswirt rede, der das Schäufele am Sonntagmittag in einzigartiger Weise hinbekommt, wo es immer zart ist, die Portionen immer groß sind, dann tue ich zwei Dinge. Erstens, ich überdenke die Taten des Gelobten und zweitens, ich setze mich in eine Beziehung mit ihm. Wenn wir loben, dann denken wir nach und sagen, was der zu Lobende getan hat und wir setzen uns in eine Beziehung zu ihm. Mein Wirt, der das super Schäufele so toll hinkriegt. Wenn uns also das Wort Gottes auffordert, Gott zu loben, dann hat das nichts mit dem Jubel unterdrückter Untertanen für ihren Herrscher zu tun, sondern es geht darum, dass zuerst wir etwas Gutes erfahren. Wenn wir Gott loben, dann wird uns bewusst, was wir an und von ihm haben. Und wir werden in Beziehung zu ihm gesetzt. Wir kommen Gott in ganz besonders inniger Weise nahe. Es entsteht durch den Lobpreis eine Nähe, eine Bindung an Gott. Der Lobende ist also derjenige, der durch das Lob aufgebaut wird, der hinaufgezogen wird zu diesem Gott. Ein altes Sprichwort sagt das ja, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Die Aufforderung zum Lob Gottes ist also etwas, was in erster Linie uns zugute kommt. Schwestern und Brüder, so wunderbar ist unser Herr. So wunderbar hell strahlt das Licht seiner Liebe, dass selbst wenn wir sozusagen ihm in aller Schwachheit etwas Gutes tun, es letztlich als Segen auf uns zurückfällt. Welch eine Liebe und Fürsorge ist's, die der Herr für uns bereithält. Lasst uns das im Hinterkopf haben und tun. Gerade in den Zeiten, in denen uns nicht zum Lobsingen zumute ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Das zweite Stichwort, Heiligkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Unser Lob in Bezug auf Gott hat einen ganz gravierenden Unterschied zum üblichen Lob in der Welt. Man kann ja in dieser Welt Dinge vollkommen unterschiedlich beurteilen. Die Frage, ob das Bild des Zweijährigen, das die stolze Mutter des kleinen Künstlers an den Kühlschrank geheftet hat, wirklich so großartig ist, naja, da kann man legitimerweise ganz unterschiedlicher Meinung sein. In unserem Text ist die Rede vom heiligen Namen Gottes. Gott ist heilig, er ist jemand ganz anderer. Er ist nicht messbar mit unseren Kategorien. Er ist Schöpfer und Herr. Unser Lob kommt ihm einfach zu, weil er der ist, der er ist. Gottes Heiligkeit hat mal jemand mit der Sonne verglichen. Ohne die Sonne kann nichts leben. Aber wenn man ihr zu nahe kommen würde, würde man einfach verdampfen, wie ein Tropfen Wasser auf einer Herdplatte. Gott ist so groß, so gewaltig, so gut, dass wir ihm nur mit Ehrfurcht nahen können. Gott ist eben nicht wie das Bild des Zweijährigen, zu dem man ganz unterschiedliche Stellung nehmen kann. Gott ist einfach, weil er Gott ist, zu loben. Unser Lob steht ihm zu, so wie etwas wahrhaft Bewunderungswürdiges ganz automatisch unser Lob auf sich zieht. Das wird auch im Namen Gottes deutlich. Yahweh, das bedeutet, ich bin, der ich bin. Unser Herr ist keine Projektion menschlicher Wünsche, wie ich das hier auf der Herfahrt im Radio gehört habe, in einer Diskussion zwischen drei Leuten, von denen eine gerade frisch aus der Kirche ausgetreten war. Gott ist keine Projektion. Er ist nicht der Wettergott, der Fruchtbarkeitsgott, der Kriegsgott, der für dieses, jenes oder anderes zuständig wäre, weil die Menschen eben für diesen Bereich sich irgendetwas zusammenfantasieren. Er ist, der er ist. Punkt. Die menschengemachten Götzen werden von ihren Erfindern definiert, das ist schon wahr, aber Gott ist Gott. Er definiert sich selbst, er bestimmt, was er uns von sich zu erkennen gibt. Man könnte hier die Stichworte wie Offenbarung oder Heilsgeschichte nennen. Er ist der, der alles in der Hand hat. Und wenn er spricht, dann geschieht's. David hat, als er diesen Psalm dichtete, sicher an Yahweh als den heiligen Namen Gottes gedacht. Und nun ist die Heilsgeschichte einen Schritt weitergegangen. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich habe deinen Namen, Vater, den Menschen offenbart. Und dann redet er von seinem Namen, von Jesus, im Hebräischen Jeshua. Das bedeutet, Jahwe ist Rettung. Der heilige Name Gottes ist Programm. Wenn der Name Jesu ausgesprochen wird, dann muss der Widersacher weichen. Dann muss die Macht der Sünde, der Macht der Vergebung weichen. Dann müssen die Kräfte der Zerstörung und der Finsternis, der Erneuerung und dem Licht weichen. Das meint Luther im Lied, ein feste Burg ist unser Gott, wenn es heißt, dass der Fürst dieser Welt durch ein Wörtlein gefällt werden kann. Es ist der Name Jesu. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Kein anderer Name. Diesen Namen zu loben, ist das Mindeste, was wir tun können. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Pfarrer zusammengearbeitet, ein paar Tage. Der hat uns als Übersetzer gedient. Der war jahrelang bei den Maasai draußen in Afrika, einer der wenigen Europäer, der diese Maa-Sprache sprechen kann. Und er hat einen befreundeten Bischof übersetzt. Und er erzählt, dieser ganz nüchterne Pfarrer, also früherer Katholik, der dann später evangelisch wurde und mit Sakramenten und so dann ganz kritisch und skeptisch war. Und das war ihm alles etwas suspekt. Und dann kommt er nach Afrika als junger Pfarrer, gerade frisch ausgebildet. Und er erzählt, ich komme in den Gottesdienst und da steht vorne ein Pfarrer, der spätere Bischof, den er da übersetzt hat. Und er hält den Gottesdienst, das ist ein Taufgottesdienst, und er erzählt, sie sind zu spät gekommen und sein Begleiter war mit dabei, sie haben sich hinten still reingesetzt und plötzlich geht vorne im Altarraum ein Rabatz los. Da sind ein paar Frauen, die fangen an zu kreischen und zu toben. Und er stößt seinen Begleiter an und sagt, warum greift der Pfarrer nicht ein? Der muss doch was unternehmen. Und der Begleiter sagt, ist gleich soweit. Aber das Geschrei geht weiter. Und er stößt ihn wieder an und sagt, aber jetzt muss doch der Pfarrer langsam für Ordnung sorgen. Es ist gleich soweit. Und dann ging das noch so eine Zeit lang weiter. Und irgendwann taufte der Pfarrer diese Frauen im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es herrschte Ruhe. Und der Pfarrer sagte, was ist denn da gerade passiert? Und er sagt, das ist bei uns ganz normal, wenn die Leute aus den Stämmen kommen und aus ihren okkulten Bindungen, vor der Taufe bäumt sich der Widersacher noch einmal auf. Aber wenn der Name Jesu ausgesprochen wird, muss er weichen. und er tut's. Und er hat mir erzählt, wenn ihm das jemand erzählt hätte, er hätte es nicht geglaubt, aber er hat es selbst dann noch hunderte von Malen erlebt, wenn er Leute zum Glauben führen und taufen durfte, dass die bösen Kräfte weichen mussten. Und diese Phänomene, die man dort in Afrika täglich erleben konnte. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das dritte Stichwort, Gutes. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit dem Guten ist das ja so eine Sache. Jeder von uns will gut leben. Jeder von uns würde auch sagen, dass es richtig ist, Gutes zu tun. Aber was beherrscht unser Denken? Was bestimmt unsere Erinnerungen? Also mir zumindest geht das oft so, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist nicht das Gute. Das Negative schiebt sich immer wieder irgendwie in den Vordergrund. Gestern Abend habe ich das noch ganz intensiv erlebt. Da stand ich mit drei Leuten zusammen. Eine ältere Frau war auch dabei und die wollte etwas Gutes sagen. Sie kündigte das auch an. Sie sagte, jetzt muss ich mal jemanden von euch loben. Und dann rang sie um Worte. Und es kam nichts. Und dann sagt sie, ja, jetzt fehlen mir die Worte. Ich will etwas Gutes sagen, aber mir fehlen die Worte. Wisst ihr, ich habe so viel komische Sachen in meinem Leben erlebt, so viel Negatives. Das bricht immer wieder raus. Da kann ich stundenlang drüber erzählen, aber jetzt, wo ich was Gutes sagen will, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll. Wir standen ganz erschüttert daneben. Das Gute, was uns geschieht im Leben, das vergessen wir schnell. Das ist ja, worauf wir hoffen. Das ist der Zustand, der immer da sein soll. Das ist das, was wir als selbstverständlich hinnehmen. Aber die Unterbrechung des Guten, die Kratzer im Lack, die Mängel, das Leid, der Schmerz, Streit, Krankheit, Tod, das ist's, was sich einprägt. Und mancher blickt in Bitterkeit auf sein Leben zurück als eine Folge verpasster Chancen und erlittener Schicksalsschläge. Und das verstellt ihm dann den Blick, macht ihn geradezu blind für die Segnungen, die er durch Gott erfahren hat und erfahren könnte, würde er nur den Blick heben und auf Christus schauen. Der Lobpreis Gottes guter Taten in unserem Leben, der hält das Gute an der Oberfläche. Dann taucht das nicht ab. Die Erinnerung, die verhindert das Versinken im Negativen, das so übermächtig werden will. Und es leitet uns zur Dankbarkeit. Man kann das im Leben vieler bewährter Christen sehen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, da musste ich an dieser Stelle spontan an Paul Gerhardt denken. Dem verdankt die Kirche mit ihre schönsten Lobpreislieder, aber sein Leben, das war menschlich gesehen eine Folge von Katastrophen. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Er lebt im 30-jährigen Krieg. Er hat seine Eltern früh verloren. Er hat seine Frau verloren. Von 5 Kindern hat ihn ein einziges überlebt. Nicht nur das, er hat auch seine Arbeit verloren. Er wurde vertrieben. Und doch, seine zahlreichen Lieder sind ein einziger Lobpreis der Güte Gottes. Gott zu loben, wendet unseren Blick weg vom Bösen dieser Welt hin zur Dankbarkeit für die Begegnung mit Jesus, dem Retter, der uns aus dieser Welt den Weg weist in eine Welt ohne Tränen, Hass, Krieg und Not. Lasst uns hinter allem Negativen, hinter allem Leid und allem Schmerz also Jesus sehen, der all das selbst erlitten hat, um uns sicher heimzubringen in seine Herrlichkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Stichwort 4. Gedenke. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, gedenke. Ein Wort, das in der Bibel ganz häufig vorkommt. Gottes Volk hat für die großen Ereignisse in seiner Geschichte Feste, die daran erinnern, was Gott für es getan hat. Und immer wieder wird das Volk von Gott direkt aufgefordert, zu gedenken, von dem zu reden, was es unter Gottes Leitung an Rettung und Gnade in seiner Geschichte, in seinem Leben erfahren hat. Erinnern wir uns, was hat Gott in unserem Leben getan? Wenn wir auf das sehen, was er in unserem Leben getan hat und tut, dann zieht uns das immer näher zu ihm hin. Seine Heiligkeit durchdringt uns dann, färbt letztlich auf uns ab. Das ist, kann man ganz profan erklären. Wenn ich in einen Schweinestall gehe und dann nachher wieder raus, dann riechen die Leute, wo ich war. So ist es mit, also Entschuldigung, aber das klingt jetzt komisch, aber so ist das mit anderen Dingen auch. Und wenn ich mich Gott aussetze, dann strahlt auch das, was er ausstrahlt, auf mich ab. Es ist die Frage, wo befinden wir uns, wo gehen wir hin, welchen Dingen setzen wir uns aus? Das bleibt an uns kleben, das wird man merken. Wenn wir Gott loben, setzen wir uns ihm aus. Und das, was er uns geben will, das bleibt an uns kleben. Das strahlt weiter. Darum geht es ja in unserem Leben, nur eine Beziehung zu Jesus zu bekommen, zu haben, zum Retter aus Schuld, dem Bösen vor dem Tod. Darum geht es im Glauben, diesem Retter immer ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen, nachzueifern und dann seine Liebe auch an die weiterzugeben, die ihn noch nicht kennen. Aber auch untereinander diese Liebe zu üben, einander zu tragen, einander zu helfen, gemeinsam den Weg zu Christus zu gehen. Hier ist eine Zeit der Vorbereitung auf das ewige Leben bei Gott. Die Beziehung zu Gott zu finden, sie zu vertiefen, unser Herz mit Dankbarkeit und Freude zu erfüllen, das ist Sinn und Aufgabe unseres Gotteslobes. Aber das ist eben wie mit einem Wanderweg. Der Weg ist ein Teil des Ziels. Man muss ihn eben gehen, um an seiner Schönheit Anteil zu bekommen. Die Bilder, den Reiseführer, den man liest, das ist nicht die Wirklichkeit. Tun wir das doch mal in stillen Minuten. Erinnern wir uns doch daran, was wir mit Gott schon erlebt haben, wo er uns geführt hat, wo er uns an der Hand genommen hat. Oder führen wir eine Zeit lang ein Gebetstagebuch. Wir haben mal ein Experiment gemacht, experimentelle Theologie sozusagen. Wir haben bei uns im Teenie-Kreis gesagt, jetzt überlegt sich jeder seine Gebetsanliegen und dann schreibt ihr die mal auf einen Zettel und dann kommt der in ein Kuvert, das wird zugeklebt, da schreibst du deinen Namen drauf und dann hat die Leiterin uns nach einem Jahr diesen Brief wiedergegeben. Das war ein Staunen. Das war wirklich ein Staunen. Wenn wir zurückblicken und nicht vergessen, gedenken, dann werden wir staunen, was Gott in unserem Leben getan hat und tut. Und das ist dann wieder ein guter Grund, das zu tun, wozu uns unser Psalm auffordert. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.